Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Formel Schmidt. Wir sind immer noch in Italien, in Imola, haben uns die ganze Woche die Bäuche mit Pasta vollgeschlagen und gestern ein echt spannendes Rennen gesehen. McLaren ging haushoch als Favorit ins Rennen, aber Verstappen hat seinen zweiten Saisonsieg abgeräumt. Ja, den Grundstein hat er gelegt in den ersten beiden Kurven. Michael, das war ein typischer Verstappen, oder?
Ja, absolut. Also das Manöver war unglaublich. Er war ja eigentlich Dritter bei der Anfahrt auf die erste Kurve. Und es sah so aus, als würde Piastri sich mehr darauf konzentrieren, den Russell noch mitzuziehen im Windschatten, damit er vielleicht auch noch vor Verstappen ist. Und er hat völlig den Verstappen übersehen. Er hat ja selber gesagt, ich hätte 10 Meter später bremsen müssen, dann wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber Verstappen hat sich da draußen reingeklemmt. Und die nächste Kurve war dann innen, war dann natürlich seine Kurve. Und Piastri hat auch fair gespielt, hat ihm den Platz gelassen. Und am Anfang war er noch gar nicht so besorgt. Und hat gesagt, naja, den kriege ich später noch. McLaren war ja in das Rennen gegangen, in der Meinung, sie machen die Nummer, weil es war sehr heiß. Der heißeste Tag war der Sonntag und es waren die weißen Reifenmischungen. Wir alle haben gedacht, so ab Runde 5, 6 wird der McLaren kommen, aber es ist ganz anders gekommen. Verstappen ist dem Piastri sogar leicht davongezogen bis Piastris Boxenstopp.
Ja, genau, in Runde 13, ja, genau. Glaube ich, genau, hat Piastri dann gestoppt. Der hat so ein bisschen Leclerc nachgemacht. Der hat angefangen, das sollte eine Zwei-Stopp-Strategie werden oder sie haben sich da entschieden, ob ein oder zwei Stopp. War das ein Fehler? Weil er ist ja echt in den Verkehr zurückgefallen.
Ja, es war ein Fehler. Ich meine, man muss, glaube ich, diese vier Fahrer, die sich da früh entschieden haben, an die Box zu kommen, ein bisschen unterscheiden. Für den Leclerc machte es Sinn. Die Ferrari waren ja im Training schlecht, 11., 12., da musst du irgendwas anderes machen. Also Leclerc ging als erster an die Box von den Top-Piloten und man hat sofort gesehen, der Undercut ist wahnsinnig mächtig. Er hat sofort gegenüber seinem Unfeld Plätze gut gemacht. Das hat wahrscheinlich McLaren schon mal so ein bisschen zum Überlegen gebracht, macht das Sinn oder nicht Sinn. Sainz hat es dann auch gemacht, das war völlig unnötig. Ähnlich wie dann bei Piastri, bei Russell ging es nicht anders, die Reifen waren schon hinüber. So, jetzt ist Piastri reingekommen und ich glaube, McLaren hat einige Dinge nicht bedacht. Erstens, der harte Reifen war nicht so gut, wie sie erwartet haben. Er war allerdings auch nicht so schlecht, wie sie ihn gemacht haben. Das muss man vielleicht später noch erklären. Und zweitens, während Leclerc in eine Lücke im Feld gefallen ist, die 12 Sekunden groß war etwa hinter Tsunoda und er konnte dann frei fahren, ist Piastri voll in den Verkehr gefallen und er musste innerhalb von 15 Runden 7 Autos überholen. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem harten Reifen. Stella hat gesagt, der harte Reifen war nicht so toll. Wir haben ja auf dem frischen, harten Reifen noch ein bisschen verloren gegenüber Verstappen auf dem gebrauchten Medium. Das stimmt zwar, es waren genau 0,9 Sekunden in 15 Runden, aber wie gesagt, Piastri musste in dieser Zeit 7 Leute überholen, während Verstappen freie Fahrt hatte. Also eigentlich war Piastri schneller, nur durch die Strategie kam das natürlich nicht zur Geltung.
Und dann gab es ja noch so ein bisschen auch ein Geschenk für Verstappen mit dem virtuellen Safety Car später. Also nicht nur für Verstappen, aber vor allem auch für ihn. Das konnte der natürlich dann super für seinen Stopp nutzen.
Klar, ich meine, das war natürlich die Strategie, oder nicht die Strategie, die Hoffnung all derer, die voll auf ein Einstopprennen gegangen sind, dass da irgendwas passiert. Deswegen sind die auch ewig lange draußen geblieben. Es war ja auch für Verstappen und Norris ungewöhnlich lange. Norris kam in der 28. Runde, dummerweise genau eine Runde vor dem VSC, Verstappen eine Runde später. Die haben natürlich alle auf irgend sowas gehofft und sind deswegen extra lange draußen geblieben. Verstappen natürlich auch, weil Red Bull ja immer den Abstand zu Piastri beobachten konnte. Der lag immer so bei 31, 32 Sekunden für einen Boxenstopp. Samt Durchfahrt in Imola braucht man 29, das war gerade noch so im nicht riskanten Bereich. Also das konnten die gut beobachten und dann hatten sie halt das Glück. Ich meine, Lando Norris hatte mal das Glück, ich glaube, beim Sprint in Miami mit dem Safety Car oder mit dem VSC. Also das passiert und da kann man jetzt Red Bull keinen Vorwurf machen. Es war das Glück des Tüchtigen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, später war es dann so, dass man darüber diskutiert hat, hätte man bei McLaren noch einen Platztausch anordnen müssen zwischen Norris und Piastri, weil der hatte ja wesentlich ältere Reifen als Norris. Denkst du, da hat man eine Chance verpasst?
Ja, zunächst noch mal ganz kurz zurück zum VSC. Das war natürlich ein Geschenk für alle, die gewartet haben. Und es war eigentlich eine Strafe für all die früh drin waren. Also Leclerc, Sainz, Russell und Piastri. Die mussten natürlich an die Box kommen, einfach um die Situation zu nutzen, in der Hoffnung, können dann bis zum Ende durchfahren. Die Aston Martin, die eigentlich auch die Verlierer dieser ganzen Nummer war, die haben sich anders entschieden. Die haben gesagt, wir bleiben draußen, wir brauchen Track Position. Sie rutschten dadurch wieder in die Top 10 rein, wo sie ja vorher schon drin waren. Aber die Reifen waren natürlich völlig hinüber. Der Aston Martin nach wie vor verbrauchte zu viel Hinterreifen. Und sie mussten dann später nochmal beim Safety Car an die Box kommen, um dann wenigstens im Finale gut gerüstet zu sein. Jetzt kommen wir auf deine Frage zurück. Das Problem für Piastri war, Verstappen und Norris konnten sich aufgrund ihres Vorsprungs in der Safety-Car-Phase einen zusätzlichen Stopp leisten für nochmal einen harten Satz Reifen, der natürlich dann frisch war. Während bei Piastri, der hätte dann nochmal zwei Positionen verloren. Das ging einfach nicht. Jetzt hing der Piastri zwischen den beiden. Jetzt konnte eigentlich McLaren nicht am Ende sagen, wir machen jetzt Stallregie. Erstens mal hätte das viel zu lange gedauert, bis der Piastri da Platz macht für den Norris. Das hätte dann niemandem was geholfen. Es hätte auch für böses Blut im Team gesorgt, denn es war ein Finale über 10 Runden und da müssen die beiden das selber auskämpfen. War halt Pech, dass der Verstappen vorne wieder freie Fahrt hatte und natürlich auch noch frische Reifen.
Hm. Wie erklärst du dir diese Stärke von Red Bull jetzt speziell an diesem Wochenende? Freitag war ja noch nicht so dolle, aber gerade jetzt im Rennen.
Ja, man muss da, glaube ich, zwei Sachen beachten. Das eine ist sicher, sind die Upgrades. Red Bull hat das in zwei Stufen gemacht. Der Unterboden in Miami, hier in Imola waren die Kühleinlässe in den Seitenkästen, es waren die Querlenker der Hinterradaufhängung, es waren die Bremsbelüftungen hinten. Ganz wichtiges Thema heutzutage, weil man ja die Bremsen warm halten und die Reifen kühlen will. Und das hat sicher einen gewissen Fortschritt gebracht. Es fing zwar wieder schlecht an für Red Bull am Freitag, das Auto war nirgendwo, aber das sind wir ja schon gewöhnt. Aber am Samstag hatte man es relativ schnell und stabil im Fenster und das hat dann auch dieses Abstimmungsfenster ein bisschen vergrößert. Das Auto hat jetzt vom Bremsen bis zum Scheitelpunkt nicht mehr diese Balanceverschiebungen. Es untersteuert nicht mehr, es übersteuert allerdings immer noch am Ausgang. Das ist geblieben, aber das macht ja dem Verstappen relativ wenig aus. Also für ihn war das Auto gut fahrbar und Marco hat uns ja gesagt, das erste Mal, dass sich der Max nicht beschwert. Das war wie eine Erlösung für die. Und Max Verstappen hat ja auch nach dem Rennen das Auto ausdrücklich gelobt. Also es ist besser geworden, jetzt muss man aber vorsichtig sein. Imola hat mich so ein bisschen an Suzuka erinnert. Auch da war es so, Verstappen hat den Vorteil der Führung genutzt, das ganze Rennen über und hat gewonnen. In Jeddah war es eng, da hatte er nur wegen dieser 5-Sekunden-Strafe, kann man sagen, den ersten Platz verloren. Also wäre es wahrscheinlich auch, hätte auch ein Verstappen-Sieg sein können. Und Stella hat gesagt, die drei Strecken sind sich sehr ähnlich. Schnelle Kurven, das ist für uns noch so ein bisschen ein Schwachpunkt. Da ist Red Bull extrem stark und das hat Red Bull ausgenutzt. Und dann natürlich die ganzen taktischen Fehler, die noch dazugekommen sind, die es übrigens auch in Suzuka gab im Lager von McLaren. Also ein bisschen Ähnlichkeiten kann man da schon erkennen, auch wenn jetzt das Wetter und die Umstände anders waren. Eine andere Sache, die ganz komisch war, es war ja sehr heiß gestern. Es war mit Abstand der wärmste Tag. Die Asphalttemperaturen waren bei 45 Grad. Das war fast 10 Grad höher als in allen Trainingssitzungen. Und eigentlich dachte man, das spielt den McLaren im Zusammenspiel mit den weichen Reifenmischungen in die Karten. Das Gegenteil war der Fall. Pierre Vacher, der Technikchef von Red Bull, hat erklärt, es gibt so Rennstrecken und bestimmte Asphaltsorten. Wenn es dann heißer wird, dann dieser ganze Prozess der Reifenabnutzung ist plötzlich ein ganz anderer. Der spielt uns dann in die Karten und vielleicht McLaren nicht. Genauer wollte er nicht darauf eingehen, diese Reifensache ist eine Wissenschaft, wie es ja auch Ferrari immer wieder jetzt erfährt.
Ja, meinst du auch so ein bisschen, das ist jetzt ein Thema, über das ich immer sehr gerne spreche, wir haben ja Max Verstappen auch auf der Nordschleife testen sehen in seinem Ferrari 296 GT3 unter dem Namen Franz Herrmann. Meinst du, es hat so ein bisschen zu seiner ausgelassenen und guten Stimmung beigetragen, dass er sich da auch so ein bisschen entspannt hat, weil er einfach zwischendrin mal so zum Spaß rumgefahren ist?
Ja, das ist ja eine Herzensangelegenheit von ihm, sein eigenes Team, die GT-Fahrerei, dann natürlich auch das Sim-Racing. Er kam ja nicht unvorbereitet an den Nürburgring. Ich meine, du warst ja dann dort, du kannst erzählen, was dort passiert ist. Aber er fährt ja Tag und Nacht am Simulator, seinem Heimsimulator und hat, glaube ich, schon 1000 Runden auf der Nordschleife vorher virtuell abgespult. Und dann, glaube ich, 2-3 Runden, du warst dort, da hat es gereicht, den Rekord, oder?
Genau, wir haben das alle tatsächlich, ich bin ja bei jedem Rennen auch dabei an der Nordschleife. Wir haben es angezweifelt, dass er direkt nach 3 Runden schon den Rekord fährt. Man muss ja auch so ein bisschen aufpassen, in welcher technischen Konfiguration die da fahren. In dem Fall hat er dann am Donnerstag im Medientermin bestätigt, dass er in der Balance of Performance Abstimmung, wie sie jetzt auch für das Rennen quasi, was am Samstag gefahren wurde, gepasst hätte, gefahren ist. Mhm. Und insofern kann man schon sagen, das ist definitiv vergleichbar und sehr seriös, der Rekord. Und Dr. Marco hat uns gesagt, es hat 2-3 Runden gedauert. Ja. Das hat mich total überrascht. Also das war Wahnsinn, wie schnell das im Endeffekt ging. Und die meisten fanden es aus dem Fahrerlager, so aus der Szene, ziemlich cool. Mhm. Die haben alle gesagt, hey, ich bin jetzt Verstappen-Fanboy. Nur so ein, zwei, da gab es ja noch bei Twitter oder X jetzt, richtig Zoff, weil jemand in Frage gestellt hatte, ob das denn wirklich jetzt ein Rekord war, ob er diese technische Spezifikation gefahren sei. Und dann hat Max Verstappen ja höchstpersönlich geantwortet, hey, Du, wieso stellst du was in Frage? Ich werde es wohl am besten wissen und ich war so unterwegs, ja.
Ja, das war ein bisschen überraschend, dass er diesen Rekord relativ offensiv verkauft hat. Normalerweise ist er bei so privaten Sachen relativ einsilbig, aber mir kam so vor, als wollte er der Welt zeigen, schaut her, ich bin doch der Außerirdische. An mir führt kein Weg vorbei. Er hat sich ja zu seiner Zukunft immer noch nicht geäußert. Kein Mensch weiß, was er will. Und da könnten ja einige auf die Idee kommen, jetzt wo die McLaren so viele Rennen gewonnen hatten und Piastri plötzlich der Superstar war, der Verstappen ist halt auch nur ein sehr, sehr guter Rennfahrer, aber nicht mehr. Aber Verstappen hat eben an diesem Wochenende und ich glaube auch am Nürburgring gezeigt, dass er doch wirklich ein Außerirdischer ist.
Ja, obwohl er es auch gar nicht nötig hat. Also genau. Das hat mich überrascht. Ja. So, aber da merkt man, der ist Vollblutracer. Ja. Und ich glaube, das ist das, was alle so begeistert.
Genau.
Also, denkst du denn, das war jetzt wirklich eine Wende für Red Bull, was ja auch zur Stimmung von Verstappen wieder beitragen würde? Oder müssen wir uns da noch gedulden und es war eher so eine Eintags- oder ja, jetzt nach Suzuka das zweite Mal, dass er da so dominant war?
Ja, ich glaube schon, dass es mit den Rennstrecken und den Bedingungen zu tun hatte. Pierre Berger hat dann danach gesagt, auf die Frage, ob er jetzt zuversichtlicher ist, sagte er, ich war zuversichtlich nach Suzuka. Danach wurde man dreimal verprügelt in Folge. Also ich will jetzt nicht mehr zuversichtlich sein. Jetzt kommt Monaco, was ein ganz anderes Rennen ist. Also das fällt sowieso aus dem Rahmen. In Spanien wird er wieder schnell sein. Da haben wir wieder das gleiche Szenario. Viele schnelle Kurven, ein, zwei langsame. Da ist der Red Bull gut. Da hat der McLaren noch seine Schwächen. Stella hat ja versprochen, man arbeitet an diesen Schwächen, also dieser und auch an dem Auto, dass es den Fahrern gerade in den Qualifikationsrunden ein besseres Gefühl gibt. Das war ja immer das Problem. Und eigentlich war ja die Pole Position eine kleine Überraschung, ja, dass Piastri da auf die Pole gefahren ist, eben auf einer Rennstrecke, die eigentlich Red Bull gehört, muss man sagen. Und das zeigt, A, dass der Piastri schon auch ein Ausnahmepilot ist und B, dass der McLaren selbst unter schlechten Bedingungen immer noch in der Lage ist, auf die Pole Position zu fahren.
Apropos Wende, haben wir gerade bei Red Bull drüber geredet. Da fällt mir direkt Ferrari an diesem Wochenende ein. Die haben ja ein Debakel erlebt, so muss man es eigentlich sagen, weil Heimrennen Samstag in Q2 raus, mit beiden Autos von Aston Martin rausgekickt worden. Am Sonntag jetzt sah es wieder ganz anders aus. Was ist da passiert, fragt man sich.
Ja, im Prinzip das Gleiche wie in Miami. Also das Ferrari, ein Auto ist es gut mit den Reifen umgeht und im Rennen tendenziell schneller als im Qualifying. Das wussten wir seit Saisonbeginn. Aber wir haben jetzt seit Miami und jetzt auch in Imola ein Phänomen, dass der Ferrari im Qualifying auf gebrauchten Reifen schneller fährt als auf frischen. Und das kann sich bei Ferrari keiner erklären. Was er denkt, vielleicht hat es damit zu tun mit den weichen Reifenmischungen, mit dem Streckenlayout und vielleicht auch mit den Temperaturen. Das war ein bisschen ähnlich in Imola wie in Miami. Aber er sagt, ich will mich jetzt da nicht drauf einlassen. Wir denken alle immer nach jedem Rennen, so, jetzt haben wir die Reifen verstanden, jetzt wissen wir, was das Problem war. Da kommen wir auf die nächste Rennstrecke und es ist wieder da. Also man kann diese Reifen nur sehr, sehr schwer verstehen. Und das ist das große Problem von Ferrari. Sie müssen sich in der Qualifikation verbessern. Das heißt jetzt nicht, dass die auf die Pole Position fahren, wenn es mal gut klappt. Aber sie werden ein bisschen näher dran. Was Sir gibt zu, der McLaren ist das beste Auto. Der Red Bull ist wahrscheinlich auch ein Tick besser. Mit Mercedes ist man ungefähr pari, wenn alles gut geht. Aber es geht eben nicht oft genug alles gut bei Ferrari. Und dadurch gerät natürlich das ganze Team unter Druck. Masseur gerät unter Druck. Sie müssen abliefern. John Elkann, der oberste Boss, ist natürlich auch keiner, der jetzt die große Geduld hat. Und dieser Druck ist natürlich auch negativ für die Mannschaft. Da macht man Fehler. Da passiert dann wieder das Übliche bei Ferrari, weil da oft kurzsichtig gehandelt wird. Alle verteidigen dann ihre Position in der Firma. Keiner hat Lust, dass er da für irgendwas gerade stehen muss. Keiner will Verantwortung übernehmen. Und man ist dann so, ja, das ist so eine Hasenfuß-Taktik. Und da kommt man nicht voran.
Also, eine Hasenfuß-Taktik.
Ja. Das war aber schon oft so bei Ferrari. Und da müssen sie raus, da braucht es immer einen. Eigentlich müsste schon Elkann sagen, okay, Leute, wir haben jetzt das Problem. Schaut, dass er das löst, aber jetzt nicht irgendwie drohen, dass es da große Personalrochaden gibt. Das müssen die Leute jetzt lösen, die da sind.
Hm. Bei Aston Martin war es gerade andersrum. Hm. Da ging es rückwärts nach einem echt guten Samstag. Fernando Alonso stand auf Platz 5. Der Aston Martin war fast komplett umgebaut, rund erneuert. Was war da so dein Eindruck? An was lag das, dass sie dann am Sonntag so dass es rückwärts ging?
Ja, also das Auto ist besser geworden. Nicht so wahnsinnig viel, aber es ist besser geworden. Sie wären wahrscheinlich auch auf Softreifen, zumindest der Alonso, gerade so in die Top 10 gerutscht in der Startaufstellung. Mit den Mediumreifen, das war der große Trick, hat sich auch bei Russell bezahlt gemacht, fuhren sie auf die Plätze 5 und 8. Im Rennen am Anfang auf dem Medium-Stint, muss ich sagen, haben ganz gut mitgehalten. Man hat aber dann schon so ab Runde 10 gemerkt, jetzt werden die Rundenzeiten ein bisschen langsamer, es wird zäher. Wieder das alte Thema Hinterreifen. Sie haben sich dann zu einem frühen Stopp verleiten lassen. Andy Cowell hat dann gesagt, es war immer noch eine Einstoppstrategie, meiner Ansicht nach Blödsinn. Denn kurz vor dem VSC waren die Rundenzeiten schon wieder im Keller. Also die hatten da schon Probleme mit ihren Reifen. Dann aber, weil sich ihr Undercut nicht bewährt hat, weil zu viele draußen geblieben sind, haben sie entschieden in der VSC-Phase, wir bleiben auf der Strecke, um Track Position zu gewinnen. Das hat zwar kurz geklappt, aber dann wurden sie von hinten wieder überrollt. Sie mussten also dann auch nochmal in der Safety-Car-Phase rein. Alonso hätte es fast noch geschafft, den Tsunoda vom 10. Platz zu verdrängen, aber eben nur fast. Er ist immer noch ohne Punkte. Also wie gesagt, Aston Martin ist ein bisschen besser, aber es ist noch nicht der ganz große Durchbruch. Die Ingenieure sagen, es sieht so aus, als würde der neue Windkanal verlässliche Daten bieten, was schon mal ein Fortschritt ist. Und das, man hat auch ein bisschen mehr Möglichkeiten und man versteht jetzt angeblich auch das Auto ein bisschen besser. Lasst uns jetzt überraschen, in Barcelona kommt das nächste Upgrade. Vielleicht kommen Sie mit dem nächsten Schritt wieder dorthin, wo Sie mal waren. Sie waren ja mal Fünfter und Fünfter ist jetzt im Moment ganz klar Williams. Williams ärgert sogar inzwischen schon wirklich aus eigener Kraft die Ferrari und die Mercedes. Mhm. Albon war wieder jeweils vor einem Mercedes und vor einem Ferrari. Und das ist nicht, weil das ist kein Zufall, das ist, weil das Auto eben schnell ist. Und er hatte die richtige Strategie im Gegensatz zu Sainz, der dann wieder nach hinten gefallen ist, aber immer noch Punkte gemacht hat.
Da denke ich mir jetzt immer noch, das habe ich mir auch schon jetzt vorm Rennen gedacht, Carlos Sainz hat da gar keinen so schlechten Wechsel hingelegt. Mhm. Also da ist Williams wirklich eine gute Nummer jetzt gewesen, wobei ich nicht glaube, dass sie sich jetzt so weiterentwickeln wie Ferrari über die Saison, aber hat es nicht schlecht erwischt.
Also Williams hat ja offiziell, sagen sie, wir bringen kein Upgrade mehr, nur noch diesen Frontflügel, den jeder braucht, den steiferen Frontflügel in Barcelona, aber James Walsh hat mir verraten, der Teamchef, es kann schon sein, dass wir nach der Sommerpause noch ein Upgrade bringen. Aber eins, das nie in im Windkanal geht. Das wird aus dem Gefühl heraus entwickelt, wenn wir noch genügend Kohle im Budget haben. Sie haben da eine Idee, was das Auto wirklich besser machen könnte und wollen auch so ein bisschen für nächstes Jahr üben. Das heißt, es wird kommen ohne einen Windkanaltest. Gibt es ganz selten, wenn es nicht funktioniert, kann man es wieder runternehmen. Aber das eben erst in der zweiten Saisonhälfte. Und das könnte natürlich schon einen Einfluss haben, weil alle anderen werden bis dahin hundertprozentig auf das 26er Auto gehen. Und wenn dann Williams wirklich einen Schritt macht, wären die Einzigen im Umfeld. Das könnte sie dann doch ein bisschen nach vorne bringen.
Vorhin hatten wir die Hasenfuß-Taktik, jetzt ist es die Bauchgefühl-Taktik ohne Windkanal. Also es ist eigentlich irre so in der heutigen Zeit. Wir haben auch einmal das virtuelle Safety-Car gesehen, einmal das Safety-Car im Rennen. Danach haben sich ein paar gefragt, wieso einmal virtuelles Safety-Car, einmal Safety-Car, weil die Situationen, als Ocon und Antonelli stehen geblieben sind, sahen ja ähnlich aus. Warum, denkst du, hat man da bei der FIA zweimal jeweils eine andere Entscheidung getroffen?
Also dort, wo Ocon stehen blieb, ist die Rasenfläche auf der linken Seite, das ist ja der Anstieg da hoch zur Pirateller-Kurve, ein bisschen breiter und das Loch in der Mauer, wo man das Auto dann reinschieben kann, etwas näher. Antonelli hat weiter oben geparkt, da ist der Grünstreifen schon relativ eng, also er steht näher an der Strecke. Es war abzusehen, dass es auch länger dauern wird, das Auto zu bergen. Ich meine, die Safety-Car-Phase hat 8 Runden gedauert. Das ist dauert normalerweise nach einem mächtigen Unfall und nicht nach, wenn ein Auto da stehen geblieben ist. Also ich glaube, das war der Grund für das Safety-Car. Im Endeffekt, wie gesagt, es hat wieder Verstappen geholfen. Dann auch Norris, weil auch er hatte die Luft wie Verstappen, sich nochmal einen frischen Satz Reifen aufziehen zu lassen. Und es hat natürlich Piastri nicht geholfen. Auch Leclerc war sauer. Leclerc wollte noch frische Reifen. Die hatten aber keine mehr. Also die hatten schon noch einen, den Softreifen, den eigentlich keiner anfassen wollte fürs Rennen. Und Vasseur hat gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass der Safety Car so lange draußen bleibt, dass er nur noch 10 Runden Restdistanz sind, hätten wir es vielleicht riskiert. Aber wie gesagt, es ging ja 18 Runden vor Schluss los, diese Safety Car Phase. Und das war ganz klar zu lang für den Softreifen.
Kleinen Ausblick auf Monaco, geht jetzt direkt Schlag auf Schlag weiter. Was erwartest du da? Weil Monaco ist ja eigentlich auch immer so ein bisschen extra Wurst, sage ich jetzt mal. Man kann es nicht so richtig mit den anderen Strecken vergleichen.
Ja, nur langsame Kurven sollte eigentlich McLaren in die Karten spielen. Man muss über die Curbs drüber. Bodenwellen gibt es jetzt nicht mehr so viele, nachdem die Strecke ja mal mehrmals asphaltiert wurde. Red Bull hat da ein bisschen Angst davor, weil die waren in den letzten Jahren immer schlecht eigentlich in Monte Carlo. Da ist ganz klar, auch mit den zwei Boxenstopps, wer vorne steht, wird das Rennen gewinnen. Das wird vielleicht noch das Interessante, was da passiert. Vasseur hat gewarnt. Leute, stellt euch vor, in den ersten 5 Runden gibt es einen Safety Car. Und das ist ja möglich in Monte Carlo. Ja, dann kommen alle an die Box. Und das in dieser engen Boxengasse. Also das wird richtiges Chaos werden. Ich glaube, da graut allen davor. Und es wird ein anderes Monte Carlo, ganz klar. Aber trotzdem, es wird weiter gelten, Wer im Training vorne steht, hat die besten Karten.
Hm. Ja, Michael fährt jetzt direkt weiter nach Monaco. Für mich geht es zurück nach Deutschland. Danke fürs Zuschauen. Es kommt natürlich dann trotzdem eine weitere Folge Formel Schmidt nach Monaco mit dir und dem Kollegen Joel Lischka. Ich bin in Barcelona wieder dabei. Ja, wir hatten viel Spaß hier mit diesem Rennen und denken, ihr auch. Danke fürs Zuschauen und ciao.
Servus.